Deutschlandfunk, eine Welt.
Heute mit Andreas Noll im Studio. Herzlich willkommen. In Tunesien wächst der Druck auf Migranten und Flüchtlinge. Staatspräsident Kais Saied stellt sich an die Spitze eines Kampfes gegen Migration und lässt Menschen auch gewaltsam vertreiben. Die aufgeheizte Stimmung im Land, unser erstes Thema. Wir schauen danach auf die Folgen der Jahrhundertflut in Brasilien und begleiten vietnamesische Pflegekräfte bei ihrer Ausbildung für deutsche Altenheime und Krankenhäuser. Und wir berichten über den Start der Aufstiegssaison am Mount Everest. Nach fast einem Jahrzehnt Verhandlungen hat die Europäische Union in dieser Woche den sogenannten Migrationspakt final beschlossen. Er soll Asylverfahren verschärfen und die Außengrenzen besser sichern. Im Kampf gegen irreguläre Migration setzt Brüssel aber auch auf Unterstützung durch Mittelmeeranrainer. Mehrere Milliarden Euro erhalten Tunesien, Ägypten oder auch der Libanon dafür. An einen nachhaltigen Erfolg glaubt Migrationsforscher Gerald Knaus aber nicht.
Jeder, der diese Erklärungen der EU mit Tunesien, die Aussagen nach dem Besuch in Ägypten oder jetzt zu Libanon genauer liest, wird erkennen, dass es nirgendwo darum geht, ob diese Staaten sicher sind, weil nirgendwo diese Staaten bereit sind, Leute zurückzunehmen. Es geht immer darum, dass die EU diesen Staaten Geld gibt und diese Staaten dadurch angeblich den Anreiz haben, Leute daran zu hindern, abzureisen. Das hat in den letzten Jahren nirgendwo geklappt. Es klappt auch nicht zwischen Frankreich und England im Ärmelkanal.
Der Migrationsforscher Gerald Knaus im österreichischen Rundfunk ORF. Parallel zum Abkommen mit der EU hat Tunesiens Präsident Kais Saied unlängst mit Libyen und Algerien eine nordafrikanische Allianz gegen irreguläre Migration vereinbart. Mit der Folge, dass libysche Sicherheitskräfte aus Tunesien abgeschobene Menschen gewaltsam an die nigerische Grenze bringen. Die Kritik von Menschenrechtlern an Saids scharfer Rhetorik und Politik ist massiv. Aus der tunesischen Bevölkerung kommen allerdings auch Rufe nach mehr Abschiebungen. Dunja Sadaki über die aufgeheizte Stimmung im Land.
Nein zur Umsiedlung, ja zur Abschiebung, rufen Hunderte bei einer Demonstration in El Amra Anfang Mai. Die Demonstranten richten sich gegen afrikanische Migranten und Geflüchtete im Land. So wie diese Tunesierin.
Unsere Stadt ist besetzt von Migranten. Die Behörden denken nicht an uns. Wir wollen nicht, dass Migranten uns besetzen und uns alles wegnehmen.
El Amra liegt etwa 30 Kilometer nördlich von Sfax, Tunesiens zweitgrößter Stadt, und keine 200 Kilometer von der italienischen Insel Lampedusa entfernt. El Amra hat sich zu einem der wichtigsten Abfahrtshäfen in Richtung Lampedusa entwickelt. Vor allem seit dem Herbst 2023 hunderte Migranten durch Polizisten aus Sfax nach El Amra vertrieben wurden. Jetzt leben die meisten von ihnen in Olivenhain. Einheimische beschweren sich über den Müll und den Geruch der Flüchtlingscamps. Es gibt weder Müllabfuhr noch richtige Toiletten. Über Diebstahl und Gewalt, darüber, dass Olivenbäume mit Macheten beschnitten würden. Die Migranten nutzen sie für Feuer- und Zeltkonstruktionen. Doch die Gefühle einiger Anwohner sind durchaus zwiegespalten, wie diese 70-jährige Tunesierin anonym erzählt, die in unmittelbarer Nähe der Olivenhaine lebt.
Die Leute haben Angst, ausgeraubt oder geschlagen zu werden. Manchmal rufen wir die Polizei und dann bereuen wir es gleich wieder, denn was macht die Polizei? Sie schlägt sie, zerstört ihre Behausungen und das macht sie nur noch aggressiver. Und ehrlich gesagt kann ich sie ja auch verstehen, denn sie sind arm. Ich schlafe in meinem Bett, ich esse und trinke, ich dusche mich und sie sind schlecht versorgt. Das ist die Wahrheit.
Die Menschen in den Olivenhainen wiederum fühlen sich schutzlos und vergessen, sagt der 26-jährige Moussa Kamisoko aus Guinea. Er habe Angst vor den Sicherheitskräften.
Wenn die Nationalgarde kommt, nehmen sie uns unsere Zelte weg. Dann schlafen wir der Kälte schutzlos ausgeliefert. Es ist schwer für uns, so zu leben. Wir können hier gar nichts. Es gibt keine Arbeit. Wir müssen unsere Eltern fragen, dass sie uns Geld schicken. Aber darauf fallen 20% Gebühren an. Wir sind nicht hergekommen, um zu stehlen oder schlechte Dinge zu tun. Wir sind nur hier, um weiterzuziehen.
Dort in den Olivenhain leben Aktivisten zufolge 20.000 bis 30.000 Migranten. Etwa genauso viele Einwohner wie El Amra hat. Offizielle Zahlen gibt es aber nicht. Provisorisch haben die Menschen zwischen den Olivenbäumen Plastikzelte errichtet, Wäscheleien zwischen den Ästen gespannt. Frauen haben kleine Kochstellen aufgebaut. Hier und dort liegen alte Matratzen und Decken. Sogar Kinder sollen hier schon geboren worden sein. Die Migranten beispielsweise als Erntehelfer zu beschäftigen, ist seit kurzem verboten. Viele, die hier leben, erhalten Unterstützung von Nichtregierungsorganisationen und Geflüchtetenhilfe. Auch Einwohner der Umgebung kommen ab und an vorbei und bringen Lebensmittel. Die Situation ist zur humanitären Krise geworden, sagt Selzabi Chelali von Human Rights Watch in Tunesien.
Wir sind der Ansicht, dass Tunesien für schwarzafrikanische Staatsangehörige kein sicheres Land ist. Das ist unter anderem das Ergebnis der repressiven Politik von Präsident Said. Aber es ist auch vor dem Hintergrund der verstärkten Zusammenarbeit mit der Europäischen Union und Italien zu sehen, einer Zusammenarbeit im Rahmen der europäischen Outsourcing-Politik der Grenzkontrolle, die ebenfalls zur Verschärfung und dem Missbrauch von Migranten beiträgt. Migranten aus afrikanischen Ländern sind auch heute noch schweren Verletzungen ihrer Rechte durch die Behörden ausgesetzt. Abschiebungen sind nur ein sichtbarer Teil dieser Verstöße. Und leider sind Abschiebungen, sei es an der Grenze zu Algerien oder Libyen, seit einem Jahr sehr regelmäßig geworden.
Abschiebungen, das heißt auch Menschen in der Wüste zu Libyen oder Algerien auszusetzen, erzählen Migranten in El Amra. Selzabi Chelali von Human Rights Watch sagt, die Politik nehme inzwischen auch gezielt Nichtregierungsorganisationen und Personen ins Visier, die Geflüchtete und Migranten humanitäre und rechtliche Hilfe anbieten. Es habe Verhaftungen gegeben, bei mehreren Verbänden habe die Polizei vor der Tür gestanden. Das alles reiht sich ein in Tunesiens verschärfte Migrationspolitik. Schon vor mehr als einem Jahr war Präsident Kais Saied für seine Rhetorik gegen Migranten kritisiert worden. Man warf ihm Hetze und Rassismus vor. Und auch im Mai äußerte er sich wieder zur Migrationskrise in seinem Land.
Diese Menschen sind zu Tausenden gekommen und haben sich rechtswidrig hier niedergelassen. Viele von ihnen halten sich schon seit Jahren in Tunesien auf. Die Streitkräfte und Sicherheitskräfte haben eingegriffen, um diesem unnormalen Phänomen ein Ende zu setzen.
Die Stimmung gegen Geflüchtete und Migranten in Tunesien ist aufgeheizt. Im vergangenen Jahr kam es in der Küstenstadt Sfax immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen Migranten, Bevölkerung und Polizei. Seitdem kommt es auch verstärkt zu Razzien, Patrouillen in den Straßen, stärkere Überwachung der Küsten. Für einen besseren Grenzschutz hatte Tunesien auch mehr Geld von der EU erhalten. Vor einem Jahr schloss sie ein neues Migrationsabkommen. Menschenrechtsorganisationen und schwarze Migranten klagten 2023 über einen Anstieg von Rassismus und Gewalt. Das führte dazu, dass viele über freiwillige Rückkehrflüge ihrer Botschaften fluchtartig das Land verließen. Aber auch dazu, dass viele Tunesien noch schneller verlassen wollten, über das Mittelmeer Richtung Europa.
Der Streit um die verschärfte Migrationspolitik in Tunesien, ein Beitrag war das von unserer Korrespondentin Dunja Sadaki. Das Ausmaß der Zerstörungen im Süden Brasiliens ist gewaltig. Rekordpegelstände an vielen Orten, fast 150 Tote, zehntausende Menschen in Notunterkünften und die Armee wurde mobilisiert, um bei der Verteilung von Hilfsgütern zu helfen. Über allem schwebt die Sorge vor einem Kollaps des Gesundheitswesens. Brasilien macht nach schweren Regenfällen und flächendeckenden Überflutungen schwere Zeiten durch. Doch in der Not rücken die Menschen im Süden Brasiliens zusammen. Tausende Freiwillige helfen. Freiwillige wie der Profi-Ruderer Evado Becker. Sein Wettkampfboot wurde von den Fluten zerstört. Zusammen mit seinem Ruderclub, der einst von deutschen Auswanderern gegründet wurde, hilft der Sportler in einem Notlager. Anne Herberg über die Folgen der Jahrhundertflut.
Nahrungsmittel, Wasser, Decken, Hilfspakete werden im Akkord eingeladen. Alle paar Minuten wird ein neues Boot zu Wasser gelassen, legt ein neuer Jetski ab. Es muss schnell gehen, denn der Guaiba-Fluss hat einen neuen Rekordpegelstand erreicht. Immer noch liegen große Teile der Millionenmetropole Porto Alegre unter Wasser. So etwas gab es hier noch nie. Hochwasser gab es schon, aber hier standen die Häuser bis unters Dach unter Wasser. Das gab es noch nie. Eduardo Becker steht bis zu den Waden in der schlammbraunen Brühe und zeigt auf eine Gruppe Baumwipfel, die weit hinten aus den Fluten ragen. Dort liegt die Garage seines Ruderclubs, Gremio da União. Wir haben hier trainiert für die Olympischen Spiele. Wir wollten jetzt zur letzten Qualifikation in die Schweiz reisen. Dann kam das Wasser, hat auch unseren Club überflutet, unsere Boote zerstört. Immer mehr Leute mussten evakuiert werden, auf Surfbrettern, auf Duftmatratzen. Alles verschwamm war im Einsatz. Es war ein Chaos. Irgendwann sagte ich zu meinem Ruderpartner, Pedro, vergiss das Training für Olympia. Wir müssen den Leuten hier helfen. Der Athlet hängte den Traum von Olympia an den Nagel, zog einen Neoprenanzug an und fährt nun Hilfseinsätze. Seit Tagen ohne Pause, wie tausende weitere Freiwillige, Feuerwehrleute, Soldaten. Keiner, der nicht auch selbst betroffen ist. Es ist die bisher schlimmste Klimakatastrophe Südbrasiliens. Mehr als 150 Menschen kamen ums Leben. 600.000 haben ihre Häuser verloren. Auch Feuerwehrmann Marcos Eduardo Motta. Das Wasser kam so schnell, unser Haus ist bis zum zweiten Stock überschwemmt. Es gab Leute, die es nicht geschafft haben. Im Motorboot geht es über den Fluss, der längst zur Lagune geworden ist, in die Fischersiedlung Ilha da Pintada. Die Straßen sind Flüsse, aus denen Autodächer ragen, in denen Kühlschränke, Müll, Holzbalken schwimmen. Von den einfach gebauten Häuschen ragt nur noch das Obergeschoss aus dem Wasser. Trotzdem harren hier immer noch Bewohner aus, auch Felipe Ataújo da Silva. Ich lebe hier, ich habe hier einen Laden. Auch wenn ich alles verloren habe, mein Haus, mein Auto, werde ich hier bleiben. Das Problem ist das Trinkwasser. Hier herrscht ein Krieg um Trinkwasser. Wir haben noch 6 Flaschen für 150 Leute. Fühlt ihr euch sicher, fragen die Helfer, die sich an einer Stromleitung festhalten, um in der starken Strömung nicht abzutreiben. Elektrizität gibt es hier schon lange nicht mehr. Nachts wird es stockdunkel. Vielerorts werden inzwischen Überfälle gemeldet, hat uns Eduardo Becker zuvor erklärt. In manchen Vierteln brauchten Helfer heute Polizeischutz. Ladenbesitzer Felipe aber hebt den Daumen. Hier sind wir eine Familie, sagt er. Die Helfer versprechen, wiederzukommen, lassen eine Decke da. Es ist Spätherbst in Südamerika. Die Temperaturen sind eingebrochen, fallen nachts auf knapp 5 Grad. Und der Regen soll wiederkommen, sagt Motta. Die meisten Vorhersagen sehen neuen Regen kommen. Nachdem der Pegel etwas gefallen ist, steigt er wieder. Das Problem ist, hier fließen alle großen Flüsse der Region zusammen, aber es gibt nur einen Abfluss. Der starke Wind allerdings, der vom Meer her bläst, lässt das Wasser stauen und nicht abfließen. Wie lange wird es noch dauern, bis das Wasser wieder gesunken ist? Eventuell noch Wochen, schätzen die Behörden. Zehntausende Menschen harren inzwischen in Notunterkünften aus. Präsident Luiz Inácio Lula da Silva, der die Region am Mittwoch zum dritten Mal besucht hat, hatte zuvor bereits Hilfen in Höhe von umgerechnet knapp 9 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Nun kündigte er an, für die Flutopfer Häuser auf dem privaten Immobilienmarkt zu kaufen, damit die Betroffenen nicht dauerhaft in Notunterkünften und bei Verwandten leben müssten. Doch er wiederholte auch, es brauche mehr Prävention, wie sich das Land auf zukünftige Katastrophen vorbereiten könnte. Die Überschwemmungen seien die Folge extremer Klimaphänomene wie El Niño, der durch die Erderwärmung noch verstärkt wurde, aber auch von politischer Nachlässigkeit, kritisieren Experten. Der Bundesstaat Rio Grande do Sul sei unvorbereitet gewesen. Selbst der Hochwasserschutz der Millionenmetropole Porto Alegre sei veraltet, Schleusen funktionierten zum Teil gar nicht mehr. Sickerflächen seien zugebaut worden. Die Stadt wuchs, Jahre vergingen und nichts wurde getan. Im Gegenteil, es wurde zerstört, abgeholzt und zugebaut. Entweder wir halten inne und überdenken unser Dasein hier auf diesem Planeten, oder wir werden bald als Stadt und als Staat verschwinden. Das gilt ja nicht nur hier in Rio Grande do Sul, sondern an immer mehr Orten auf der Welt. Ich glaube, so etwas wird in Zukunft zur Normalität werden, glaubt Feuerwehrmann Motter. Wir werden uns daran gewöhnen und anpassen müssen.
Brasilien leidet unter den Folgen des schlimmsten Hochwassers seit mehr als 80 Jahren. Sie hörten eine Reportage von unserer Südamerika-Korrespondentin Anne Herberg. Die Lage ist dramatisch in Deutschland. Rund 150.000 zusätzliche Pflegekräfte könnte das Land alleine bis zum kommenden Jahr gebrauchen. Bis 2035 wächst die Lücke sogar auf bis zu 600.000 Fachkräfte. Um diese Personalnot zumindest etwas zu lindern, schauen Politik und Pflegeheime ins Ausland, zum Beispiel nach Vietnam. Dort war Arbeitsminister Hubertus Heil Anfang des Jahres auf Werbetour. Das Land spielt eine wichtige Rolle in der Berliner Planung. Gibt es dort zumindest aktuell ein Überangebot an Pflegekräften. Etwa die Hälfte der Bevölkerung in Vietnam ist jünger als 30. Mit Steuergeld aus Deutschland bildet die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ, schon jetzt in Vietnam junge Menschen für die Pflege aus. Mit medizinischer Schulung, Sprach- und Integrationskursen. Christiane Justus hat sich das angeschaut.
Wie geht es Ihnen? Das Schmerzen sehr stark oder nur ein bisschen?
Seit 6 Monaten lernen Sie Deutsch. Was Sie heute im Unterricht üben, müssen Sie ab Sommer können. Die 21-jährige Nock und ihre Mitschüler wollen eine Ausbildung in Deutschland machen zur Pflegefachkraft.
Gute Besserung.
Ja, vielen Dank.
Bis nächste Woche.
Super, ja.
Ich bin, ich fühle mich ein bisschen nervös, ja, aber sehr aufgeregt, weil ich dort viele neue Dinge erleben kann.
Blutdruck messen, helfen beim An- und Ausziehen, das gehört in Zukunft zu ihren Aufgaben. Ein Jahr lang bereiten sich in Vietnams Hauptstadt Hanoi 50 Vietnamesinnen und Vietnamesen vor für den Einsatz in Deutschland. Im Unterricht erarbeiten sie heute, was für den Pflegeberuf wichtig ist: Ruhe, Flexibilität und Geduld.
Wenn Sie sprechen, ja, können die Senioren nicht verstehen. So braucht man viel mal Erklärung haben.
Normalerweise unterrichtet Berufsfachschullehrer Stefan Schiewitz in Bayern. Heute erklärt er in Hanoi, was auf Nock und ihre Kollegen in Deutschland während der Ausbildung zukommen wird. Er weiß, dass die angehenden Fachkräfte händeringend in Deutschland gesucht werden, aber er kennt auch die Probleme.
Meiner Meinung nach ist es einfach gute Deutschkenntnisse und ein bisschen Aufklärung auch über die Kultur. Es ist natürlich entscheidend, wo kommt man jetzt in Deutschland auch hin? Komme ich nach Hannover, wo vielleicht auch sehr ein gut gepflegtes Deutsch gesprochen wird, ist es noch mal anders als wie, wo ich herkomme, in Niederbayern oder vielleicht auch in Ostfriesland, wo sehr starke dialektische Akzente gesprochen werden. Da ist es natürlich schon herausfordernd, im Altenheim zu arbeiten und die Leute vielleicht auch ja, erstmal nicht zu verstehen.
Viele haben ihr Land noch nie verlassen. Aufgewachsen sind die meisten hier, wie Nock, zwischen Reisfeldern und Fischteichen. Auch Nocks Mutter kennt Deutschland nur aus Erzählungen. Ein Verwandter lebt in Heidelberg. Das Leben auf dem Dorf ist einfach. Und die Mutter ist überzeugt, in Deutschland hat ihr Kind bessere Chancen und mehr Einkommen. Nock wiederum möchte, dass auch die Familie von ihrem Weggang profitiert. Ich werde mein Lehrgehalt aufteilen. Einen Teil benötige ich für meine täglichen Ausgaben in Deutschland. Den zweiten, um ein wenig für mich zu sparen. Und den dritten Teil, den schicke ich nach Vietnam zu meiner Familie. Es war Nocks Wunsch, nach Deutschland zu gehen, aber beschlossen haben sie es gemeinsam. Besonders häufig können die beiden hier nicht mehr gemeinsam kochen. Der Abschied liegt schon in der Luft. Sie bereiten nochmal Nocks Lieblingsessen zu: Selleriesalat mit Rindfleisch und Garnelen. Noks Mutter ist 52 Jahre alt, der Vater verstorben. Die Ausbildung der Tochter in Deutschland wie ein Lottogewinn trotz der Trennung. Ich bin ja noch jung, um mich soll sie sich nicht sorgen. Und wenn ich irgendwann alt bin, dann hat sie ein gutes Einkommen und ein sicheres Leben in Deutschland und kann mich dann auch aus der Ferne unterstützen. Die Notfallambulanz im örtlichen Krankenhaus. Hier sammelt Nok erste Erfahrungen. Die braucht sie, um überhaupt am Programm teilnehmen zu können und dann einen Ausbildungsplatz in Deutschland zu bekommen. Die Krankenschwester sieht ihren Wegzug positiv. Überall würden Menschen gebraucht wie sie, um zu helfen. Mitgefühl sei etwas Internationales. Ich wünsche dir alles Gute für Deutschland, dass dich dort alle so sehr mögen wie wir hier und dass du uns in Vietnam stolz machst. In Hanoi ist die Aufregung heute groß, denn für Nok und ihre Klassenkameradinnen wird es spannend. Sie können eine ehemalige Teilnehmerin befragen, wie es ihr in Deutschland ergeht. Die 36-jährige Fan lebt seit 3 Jahren in Wismar, hat gerade die Prüfung zur Pflegefachfrau bestanden und kann heute ihre drängendsten Fragen beantworten. Wie sind denn die Deutschen so zu ihr? Nett und immer hilfsbereit findet Fan ihre deutschen Kolleginnen und Kollegen auch bei Stress auf Station. Die drei erfahren, dass es für Fan gar nicht so leicht war, dass Pflegekräfte in Deutschland auch fürs Waschen und die Körperpflege zuständig sind, anders als in Vietnam. Darauf müssen sie sich einstellen. Die Fäden aus Deutschland und Vietnam laufen bei ihr zusammen. Beate Dittmar arbeitet im Auftrag von deutschen Kliniken und Pflegeeinrichtungen, die ihre offenen Stellen besetzen wollen. Bisher haben sie hier knapp 400 junge Menschen nach Deutschland vermittelt.
Wir begleiten die ersten Monate in Deutschland auch noch, wenn es um Behördengänge geht und wenn das erste Heimweh da ist, dass sie dann auch Ansprechpartner haben und die Zusammenarbeit mit dem neuen Arbeitgeber gut funktioniert. Und ob sie dann Jahre später zurück in ihr Herkunftsland kommen, hier nach Vietnam, ist dann eine individuelle Entscheidung.
Hallo! Sollen wir zusammen lernen?
Auf sie warten in diesem Jahr Ausbildungsplätze in Rostock, Cottbus und Essen. 3 Jahre lang abwechselnd Berufsschule und Krankenhaus oder Pflegeheim. Abenteuerlustig und aufgeregt, begeistert und beunruhigt. Nok hat in Hanoi neue Freundinnen gefunden, die gerade das Gleiche fühlen. Für uns alle wird, glaube ich, der Anfang schwer, oder? Für jeden von uns ist der Beginn so einer Reise die größte Herausforderung. So viele Fragen. Wird unsere Sprache reichen? Werden wir uns gut integrieren können? Und wie werden die Deutschen sie wohl aufnehmen?
Die Alten- und Krankenpflege in Deutschland wird in Zukunft stärker auf vietnamesischen Schultern lasten. Christiane Justus über die Vorbereitung von Pflegekräften in Südostasien. Am höchsten Berg der Welt herrscht derzeit dichtes Gedränge. Die Monate April und Mai bilden die Hauptsaison am Mount Everest. Dann sind die Wetterbedingungen im Himalaya am angenehmsten. Hunderte Abenteurer aus aller Welt stehen Schlange im Basislager. Sie haben viel Geld gezahlt, um das Dach der Welt mit Hilfe von Sherpas und moderner Ausrüstung zu erklimmen. Die große Hoffnung für diese Saison, dass es nicht wieder so ein Horrorjahr wird wie 2023. Damals starben so viele Menschen am Berg wie noch nie. Nepals Regierung stand deshalb in der Kritik und hat erste Maßnahmen ergriffen. Peter Hornung über das Projekt Aufstieg und den Tourismus am Everest.
Kamerita Sherpa hat es erneut geschafft. Am vergangenen Sonntag war er wieder oben auf dem Gipfel zum 29. Mal. Und so hat er seinen eigenen Weltrekord vom vorigen Jahr erneut verbessert. Der 54-jährige Nepalese postete danach auf Facebook ein Video vom Aufstieg. Gut gehe es ihm jetzt, schrieb er knapp in einer WhatsApp-Nachricht an das ARD-Studio Neu-Delhi. In diesen Wochen ist Saison am Everest und das heißt, es ist voll. 414 Genehmigungen wurden von den nepalesischen Behörden dieses Jahr ausgestellt. Etwas weniger als im letzten Jahr. Dafür versuchen aber jetzt auch gut 50 Bergsteiger von der chinesischen Seite aus, den Gipfel zu erreichen. Einer von ihnen ist der Österreicher Lukas Furtenbach, der eine eigene Expeditionsfirma hat.
Ich bin mit unserer kleinen Gruppe für die Everest-Nordseite vor ein paar Tagen im Basislager auf der tibetischen Nordseite angekommen. Jetzt sind wir da, bleiben noch 2 Tage im Basislager und starten dann unseren Gipfelversuch von hier.
Die Hoffnung derer, die gerade am Berg sind, dass diese Saison weniger tödlich wird als die vorige. 18 Menschen starben vergangenes Jahr, so viele wie noch nie. Seit dem offiziellen Beginn der diesjährigen Saison letztes Wochenende wurden noch keine Toten gemeldet. Allerdings werden gerade 2 mongolische Bergsteiger vermisst, die ohne Bergführer aufgestiegen sind. Für Nepals Behörden war das Jahr 2023 ein Desaster, weil sie als verantwortungslos dastanden. Es ginge ihnen nur ums Geld, hieß es.
Um dieses Problem zu verhindern, die viele negative Weltpresse, die Nepal dafür bekommen hat, war jetzt der Lösungsansatz, sogenannte GPS-Tracker, verpflichtend für jeden Bergsteiger zu machen.
Diese Geräte seien zwar für Gebirge wie die Alpen geeignet, wo man Verschüttete mit Hubschraubern suchen könne, aber nicht für das Gebiet um den Mount Everest, also Höhen, in denen Hubschrauber gar nicht mehr fliegen können. Das zeige, sagt Bergsteiger Furtenbach,
das offensichtliche tiefergehendes Verständnis der Thematik und der Probleme am Berg nicht bei allen Entscheidungsträgern vorhanden ist.
I dreamed of climbing Mount Everest for many, many years and finally here.
Er habe immer davon geträumt, eines Tages auf den Mount Everest zu steigen, so der US-Unternehmer Ruben Salinas in einem Video vom Berg, das er Anfang der Woche im Everest-Basislager gemacht hatte, für eine Schule in seiner Heimat. Nächste Woche, so hofft er, gehe es hoch zum Gipfel.
Hopefully within the next week or so we'll be making our summit attempt.
Salinas ist einer der 414, die jeweils 11.000 US-Dollar alleine für die amtliche Genehmigung gezahlt haben, den Everest besteigen zu dürfen. 40.000 bis 100.000 Dollar kostet ein Aufstieg insgesamt. Ein großes Geschäft für Nepals Regierung und für die Expeditionsfirmen und eine Beschäftigungsgarantie für die Bergführer und Träger vom Volk der Sherpa. Und deshalb haben die meisten auch ein Interesse an weiterem Wachstum. Die Belastungsgrenze sei tatsächlich noch nicht erreicht, sagt Bergunternehmer Lukas Furtenbach.
Nur wird man irgendwann beginnen müssen mit einem ernsthaften Besuchermanagement, also Besucherlenkung, wie wir sie von anderen bekannten Bergen auf der Welt kennen.
So wäre es möglich, neben der Saison im Mai eine zweite Saison im Herbst zu eröffnen. Zudem könne man die Aufstiegszeit deutlich verkürzen, indem sich mehr Bergsteiger schon zu Hause in Sauerstoffzelten an die Höhe gewöhnten. Lukas Furtenbach freut sich trotzdem, dass er dieses Jahr von dem Rummel am Berg wenig mitbekommt. Er steigt ja von der chinesischen Seite auf, ein Weg, der 4 Jahre lang wegen der Pandemie gesperrt war.
So leer wie der Everest hier auf dieser Seite ist, war er das letzte Mal zu Zeiten der Erstbesteigung 1953. Das heißt, es ist ein riesengroßes Privileg, was man wahrscheinlich nie wieder erleben kann. Und wir genießen das sehr und sind voller Demut und freuen uns, aufsteigen zu können.
Der höchste Berg der Welt vor der Belastungsgrenze. Peter Hornung über den Bergsteigertourismus am Mount Everest. Am Mikrofon von Eine Welt war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.